Willkommen zur zweiten Folge Music Lab Powered by Yamaha. Heute sitzt mir mein Trompeterkollege Marvin Frey sogar physisch gegenüber. Marvin, servus.
Servus, grüß dich. Im schönen Mainz. Es scheint die Sonne.
Genau.
Aber wir sitzen im Schatten.
Ja. Zum Glück. Ist ja fast schon sommerlich auch hier.
Absolut.
Wie geht's dir?
Danke, gut. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich war unterwegs. Ich habe Urlaub gemacht quasi. Ich war in den USA.
Aha.
2,5 Wochen. Alleine, habe einen Roadtrip gemacht, so mit dem Auto rumgefahren, im Auto übernachtet, mal im Motel und aber auch musikalisch. Ich war bei Bobby Shue, den besucht.
Yeah, sehr cool. Ja,
die Legende irgendwie, das war unfassbar beeindruckendes Erlebnis, den zu erleben und mit ihm Zeit zu verbringen und ja.
Vielleicht kannst du für alle Nicht-Trompeter einfach, obwohl wahrscheinlich Bobby Shue auch in Jazzkreisen sehr bekannt ist, aber einmal kurz sagen, wer Bobby Shue ist und warum der Typ einfach wirklich, ich habe das 84 hast du erzählt, ne?
Ja, genau.
84 und einfach einer der Dudes ist noch immer in Amerika.
Ja, also Bobby Shue war ein sehr gut beschäftigter Studiotrompeter in L.A. und hat aber auch davor schon in jungen Jahren bei allen großen Bands mitgespielt, bei Buddy Rich, bei Louis Belson und genau, aber selbst auch recht viele kleinere Kombos gespielt habe. Es gibt auch eine ganz tolle Platte von ihm mit dem Metropole Orchestra. Mhm. He's the Man heißt die Platte. Also unglaublich.
Wenn man ja, hört, ist mega das schön. Ist,
da werden so viele Emotionen freigesetzt musikalisch. Und genau, aber der hat dann irgendwann für sich auch die Entscheidung getroffen, er möchte wieder mehr eigene Projekte machen und ist dann um die Welt getourt, hat Workshops gemacht, Masterclasses, war auch einer der ersten Dozenten hier beim Bojazzo, was damals Peter Herbolzheimer gegründet hat. Und ja, hat tatsächlich auch eine eigene Trompetenreihe bei Yamaha und ist, glaube ich, sogar mit einer der meistverkauftesten Trompeten auf der Welt, dieses Yamaha Bobby Shue Trumpet. Und ja, es war einfach unglaublich, diesen Menschen persönlich erleben zu dürfen. So, es war, hat mich sehr geprägt.
Ja, glaube ich.
Und ja, durfte dann auch noch andere Leute kennenlernen, hat mich dann weitervermittelt, es war super nett. So, und sehr viel Musik aufgeschnappt in diesem Urlaub und ansonsten wandern gewesen und rumgefahren.
Ja. Das klingt sehr erholsam. Ohne, dass wir vielleicht hier in so einen Trompeten-Nerd-Podcast abdriften, aber vielleicht kannst du eine Sache teilen, die dir so jetzt in der, vielleicht auch aus dem ganzen USA-Roadtrip so sehr hängen geblieben ist, was du jetzt musikalisch so für dich so als, einfach so als die Erkenntnis vielleicht mitnimmst.
Ja, es geht auch mit einher, was Bobby gesagt hat, so, aber es geht natürlich eigentlich darum, mit Musik Emotionen zu wecken bei Menschen und Menschen zu bewegen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. So, es geht vor allem darum, vielleicht auch das Ego häufig mal abzuschalten, sondern einfach den aktuellen Moment zu genießen. Das klingt jetzt sehr esoterisch irgendwie so, und das kennt man ja auch so. Man sagt, man soll nicht in der Vergangenheit leben, nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, aber ich habe gemerkt, durch dieses einfach Zeit haben und sich selbst dadurch auch kennenlernen, dass das eigentlich das Wichtigste ist, zu lernen, im Moment zu sein.
Hm. Ich finde, Zeit ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Wir hatten in der letzten Folge auch über Üben gesprochen, wenn wir wenig Zeit haben. An der Stelle schon mal vielen Dank an all die Zuschriften, die uns da über Instagram und auch per E-Mail erreicht haben. Wir möchten gerne auf so ein paar eingehen auf jeden Fall. Und wollen einen Tipp teilen, der uns erreicht hat, den wir, glaube ich, in der Folge gar nicht so richtig zu wertschätzen gewusst haben, beziehungsweise gar nicht so prominent aufgegriffen haben, und zwar das mentale Üben. Das
richtig.
Ist uns, glaube ich, ein bisschen durch die Lappen gegangen.
Ja, irgendwie war das nicht da, aber ich meine, da kann man ja auch nochmal eine Einzelfolge drüber machen, das ist ja so ein Riesenkapitel.
Auf jeden Fall.
Aber das ist natürlich eine total wichtige Sache, vor allem visualisieren, sich Dinge vorstellen, wenn es Aufnahmen gibt, einfach die Aufnahme sich anhören und versuchen, innerlich mitzuspielen oder auch mitzugreifen, wenn man jetzt auf der Trompete ist, aber das kann man ja mit anderen Instrumenten genauso machen irgendwie. Mhm. Und ja, visualisieren ist, glaube ich, super, super wichtig. Das kann man ja eigentlich überall machen.
Genau, das geht überall. Und auch, ich glaube, das, was man auch gut beim mentalen Üben unterscheiden kann und was unfassbar viel bringt, ist einmal das, was du gerade sagst, ne, mitgreifen, Platten sich anhören und da dazu mitdenken, aber auch sich in so Bühnensituationen vorstellen. Ne? Wie fühlt sich das an, wenn ich da irgendwie als Solist vielleicht vor einer Big Band stehe und da mir ausmale, wie ist das Gefühl auf der Bühne, wie, ich habe letztens eine Gitarristin interviewen dürfen, die hat sich sogar vorgestellt, wie die Treppen, wie viele Treppen sie gehen muss, das zählt sie vorher ab und so, guckt, dass sie das rausfindet und also vielen Dank für diesen Tipp an der Stelle auf jeden Fall, das nehmen wir gerne auf Und ich glaube, was wichtig ist, und das war auch eine Rückmeldung gewesen von ein paar Zuhörerinnen und Zuhörern, das Musikhören hatten wir ja sehr prominent, sehr prominent erwähnt und haben gesagt, dass das sehr gut ist, einfach mal um so ein bisschen in den Vibe reinzukommen und sich vorzustellen, wie das dann klingen kann und sowas. Und wir haben uns was überlegt dazu.
Genau, und zwar werden wir ab sofort eine Playlist zusammenstellen mit der Musik, die bei uns in Dauerschleife läuft oder die wir besonders toll finden. Und die werden wir für euch hier mit verlinken. Und die wird auch immer wieder aktualisiert. Die alten werden auch nicht rausgeschmissen. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel Inspiration mitnehmen. Und das ist die schönste Art, glaube ich, Musik zu lernen, durchs Hören.
Absolut. Also das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und das ist eigentlich schon auch ein gutes Stichwort, was uns so ein bisschen dazu führt, um was es vielleicht heute in der Folge gehen soll. Uns hat noch eine Zuhörerin geschrieben, und so eine Frage geschickt. Das ist ja auch mal eine Möglichkeit. Ihr könnt uns gerne Fragen schicken, die wir versuchen dann hier zu beantworten, so gut es uns das möglich ist. Und zwar, was wir von Üben mit Metronom halten.
Ja.
Und das ist eigentlich ein ganz schöner Spagat zwischen der alten Folge und was wir uns heute überlegt haben.
Genau. Also Üben mit Metronom ist auf jeden Fall super, super effektiv. Weil es ist ja so, ich meine, wir haben eine äußere Time und eine innere Time. Ne? Die äußere Time wird meistens gegeben durch einen Schlagzeuger oder der Dirigent, Dirigentin oder mit wem wir halt zusammenspielen. So, und dann gibt es aber auch die innere Time, die Time, die wir fühlen. Und Tempo 60 kann sich für jeden anders anfühlen, ja? Oder Tempo was auch immer, beliebig. Und durch dieses Üben mit dem Metronom lernen wir einfach, unsere innere Time zu schulen und auch zu disziplinieren auf eine gewisse Art und Weise. Und die Möglichkeiten, die man mit dem Metronom hat, sind ja unendlich. So, ihr könnt das Metronom natürlich auf alle 4 Schläge stellen oder auf 1 und 3 oder auf 2 und 4 oder wenn ihr ganz wild seid, auch die Unzählzeiten. Und so kann man total an seiner Time arbeiten und es ist eigentlich immer ein sehr produktives Vorgehen. Und ich meine, super tolle Beispiele, wenn ihr euch zum Beispiel Freddie Hubbard anhört, der hat ganz krass seine eigene Time, die auch manchmal gegen die Time des Schlagzeugers geht. Zum Beispiel, da merkst du ganz genau, okay, Freddie spielt die Linie jetzt in seinem Tempo und genau das macht es dann so einzigartig. Das ist dann sein Stil, wie er spielt. So. Und durch diese sehr starke innere Time schafft man auch wieder Persönlichkeit und schafft es irgendwie auch so wieder reinzukommen, so zu spielen, wie man eigentlich ist und wie man sein möchte und nicht versucht, irgendjemand anders zu sein. Ne? Mhm. Und Metronom üben ist da, um jetzt den großen Bogen zu spannen, glaube ich, eine super Referenz.
Ja, voll. Also auf jeden Fall, was man mitnehmen kann, Metronom üben ist besser als ohne Metronom zu üben. Was uns so ein bisschen zum Thema der heutigen Folge führt, nämlich typische Übefehler, die wir auch wahrscheinlich alle schon
auf jeden Fall
gemacht haben.
Und auch immer noch machen.
Und immer noch regelmäßig machen, genau. Also Üben ohne Metronom ist auf jeden Fall eher nicht produktiv. Und ich finde es ganz cool, dass das Beispiel mit der inneren und äußeren Time, dass man sich nicht verlassen soll drauf. Ne? Jeder ist auch für die Time verantwortlich und man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Schlagzeuger einen da rettet im
Zweifel. Das ist ja auch nur seine Time. So, ne? Also das ist ja auch nicht, vielleicht gar nicht die Time, die es wirklich ist. Weiß man nicht.
Ja. Aber voll. Ich finde, wenn wir vielleicht das Pferd so von vorne aufzäumen so ein bisschen, ist ja das Erste, was man typischerweise vielleicht als ungünstige Verhaltensweise, lassen wir es mal so formulieren, haben kann, dass man, wenn man in den Überraum reinkommt, erstmal gar nicht weiß, was man machen soll. Man startet irgendwie so und macht die Tür auf und denkt sich so, ah fuck, was wollte ich eigentlich denn hier?
Ja, ja.
Ich finde, das ist auf jeden Fall, was man sehr leicht sich vorher überlegen kann und sollte, dass man auf jeden Fall mit einem Plan irgendwie rangeht und sich früh die Zeit, die man zur Verfügung hat, sich genau überlegt, okay, das möchte ich erreichen, daran möchte ich gerne arbeiten in den nächsten eine Stunde, zwei Stunden, halbe Stunde, was man noch an Zeit hat. Mir hilft immer so ein bisschen da, um das zu visualisieren, so eine Pyramide sich aufzumalen, an die Spitze hinzuschreiben, was mein Fernziel ist quasi, weiß ich nicht, so ein Konzert zum Beispiel in 3 Wochen beispielsweise, und darunter so Felder zu malen und sich aufzuschreiben, okay, um das zu erreichen, muss ich vielleicht Stück A, B, C können, ich muss vielleicht meinen Stoß irgendwie nochmal ein bisschen verbessern, weil ich brauche, weiß ich nicht, irgendeine Art Doppelzunge, Triolenzunge, was der Geier, irgendwie sowas. Und man kann sich ganz kleinteilig aufschreiben, welche Schritte nötig sind, um dieses große Ziel zu erreichen. Und ich finde, wenn man mit so einem Plan in den Überraum schon mal geht, ist schon mal viel gewollt, wenn man genau weiß, die Tür geht auf, ich mache das Instrument aus dem Koffer raus oder klappe den Deckel vom Klavier auf und starte dann direkt mit dem, was irgendwie ansteht.
Ja, absolut. Also sich einen Plan machen und organisiert ins Üben reingehen. Ich glaube, das geht auch mit einher, dass man halt einfach regelmäßig üben sollte. Also unregelmäßiges Üben ist halt einfach, ja, don't. Das sollte man nicht machen. Weil dann macht es auch einfach nicht so viel Spaß, ne? Weil man fängt gefühlt immer irgendwann woanders wieder an, beziehungsweise weiter hinten. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Ding. Ja. Einfach regelmäßig üben. Ja.
Lieber wenig, aber dafür regelmäßig, anstatt sich in so 2-Stunden-Blocks zu verlieren.
Absolut.
Und die nach und abschrecken auch so ein bisschen, ne?
Voll.
Das kann ja irgendwie auch dann angsteinflößend sein, 2 Stunden üben zu müssen, ja, und sich die Zeit freizuschaufeln.
Total, ich glaube, wenig, langsam, oft sind wieder die 3 Worte von Malte Burber,
ja,
die da wieder sehr gut greifen.
Schönes Mantra auf jeden Fall. Das führt eigentlich fast schon sehr natürlich zum zweiten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nämlich keine Struktur, beziehungsweise wenn man im Überraum ist, keine Zeiteinteilung selber für das Üben zu haben. Ich kenne das von ganz vielen, von Beispielen auch von mir von früher, dass man, wenn man 2 Stunden hat zum Üben, dass man einfach versucht, die so effizient zu nutzen, dass man eigentlich keine Pausen macht, sich gar nicht einteilt und einfach 2 Stunden lang durchübt und nicht darauf Rücksicht nimmt, dass sowohl der Kopf müde wird nach spätestens 20 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, was man übt, aber auch die Muskeln einfach müde werden und dann einfach man sich im schlimmsten Fall sogar falsche Angewohnheiten antrainiert, die man sich mühevoll wieder abtrainieren muss, weil man einfach irgendwie über diesen Punkt hinaus übt, wo es einfach gut ist. Ne?
Absolut, total. Ich meine, da gibt es ja tolle Hilfsmittel und verschiedene auch wissenschaftlich belegte Übestrategien. Eine zum Beispiel ist ja die Pomodoro-Technik, wo man 25 Minuten intensiv arbeitet, alle Ablenkungen ausschaltet quasi und dann 5 Minuten Pause macht und dann wieder einen neuen 25-Minuten Block. Und ich glaube, das macht man 4-mal und dann macht man eine 1/2 Stunde Pause, ne? Beziehungsweise. Aber auch da finde ich es wieder total wichtig, so, das ist eine Möglichkeit, aber es ist vielleicht auch okay, 20 Minuten zu üben und 10 Minuten Pause zu machen, ne? Aber so einfach, dass man sich auch da wieder eine Zielsetzung gibt und sagt, okay, das ist jetzt das zeitliche Limit, in dem ich mich bewege, in dem ich alle Distractions, alle Ablenkungen ausschalte und konzentriert an der Sache arbeite.
Mhm. Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal auch schon in der Folge kurz angerissen, dass das ja eigentlich ein ganz cooler Türöffner auch sein kann, um die Schwelle sehr niedrig zu halten, um ins Üben reinzukommen. Und dann, wenn es dann trotzdem gut läuft, nach 10 Minuten länger zu machen, nach 20 Minuten auch länger zu machen, aber es auf jeden Fall zu begrenzen, damit man einfach nicht diesen Berg von 2 Stunden da sieht und erst gar nicht ins Tun reinkommt. Ne?
Genau, ja. Anderes Ding ist auf jeden Fall auch das Üben ohne Selbstreflexion. Das kann zum einen sein, dass ihr ein Übetagebuch führt, dass ihr eure Fortschritte festhaltet, weil das hilft natürlich auch in Momenten, wenn man mal nicht so motiviert ist oder sich denkt so, oh, irgendwie geht es überhaupt nicht vorwärts, dieser Blick in dieses Übetagebuch zu sehen, hey, aber das habe ich doch schon ganz gut gemacht oder in dem Tempo habe ich das doch schon hinbekommen. So, ne? Dann kann es eine Motivation sein. Und zum anderen aber auch eine ganz tolle Möglichkeit, finde ich, ist sich selbst aufnehmen. Da braucht ihr auch gar kein High-End-Equipment, sondern da reicht auch das Handy. Die Handys sind alle mittlerweile so krass, dass man da ohne Probleme sich aufnehmen kann und eine gewisse Referenz bekommt. Klingt das wirklich so, wie ich das wahrnehme? Auch wieder so innere Wahrnehmung, äußere Wahrnehmung, ne? Einfach um eine Referenz zu haben. Und das kann manchmal ein bisschen wehtun, aber kann auch sehr, sehr schön sein, wenn es gut doch auf einmal besser klingt, als man selbst vielleicht wahrgenommen hat. Finde ich auch eine ganz tolle Möglichkeit. Also Referenten schaffen durch sich selbst aufnehmen.
Ich mache das ganz gerne immer, dass ich, wenn ich ein neues Thema anfange, immer eine so Version 0 Aufnahme mache, wo es quasi losgeht, wo man noch nicht viel mit dem Thema sich beschäftigt hat. Und dann so nach 4 Wochen, wenn man ein bisschen im Thema drin ist, nochmal eine Vergleichsaufnahme mache, um zu gucken, wie quasi die Entwicklung war in dem Zeitraum. Das finde ich ganz motivierend, wenn man dann wirklich sieht und hört vor allen Dingen, okay, das hat sich was getan. Weil es ist ja, wenn man dann täglich irgendwie mit dem gleichen Thema sich beschäftigt, geht oft dann so ein bisschen der Blick von oben verloren, wo man dann das Rauszoomen vergisst und nicht mehr sieht, dass man eigentlich schon was geschafft hat einfach.
Ja, total. Auf jeden Fall.
Ja.
Anderes Ding ist auf jeden Fall auch das Überspielen von Fehlern.
Ja. Probier's, ja.
Schneidet sich eigentlich auch wieder mit der ersten Folge, wenn man eh schon wenig Zeit zur Verfügung hat und in dieser wenigen Zeit auch noch über alle Fehler hinweg spielt. I don't know, man.
Ja, ist schwierig. Das geht eigentlich ganz schön einher, auch dass man einfach nicht nur über Fehler hinwegkommt, sondern vielleicht sogar immer das Gleiche auch macht. Ne? Also das eine ist ja wirklich über den Fehler hinwegzusehen und einfach dann zu spielen und zu spielen, aber das andere ist ja auch wirklich immer von vorne anzufangen und immer mit so ein bisschen so Brute Force-mäßig wie bei Computern so, mit der gleichen Anfrage, das Versuchen, das Ziel doch noch zu knacken. Auch versuchen, da flexibel zu bleiben. Ne? Also versuchen, möglichst variantenreich zu üben, irgendwie andere Rhythmen, andere Artikulationsarten, andere Tempi auszuprobieren, andere Stilistiken sich vorzustellen, wie man das machen kann. Eine Stelle wirklich versuchen, auseinander zu dröseln und wirklich gucken, wie kann man das auf möglichst verschiedene Arten und Weisen auseinanderbauen und dann wieder zusammensetzen, dass man nicht einfach quasi in Dauerschleife die eine Passage übt oder im schlimmsten Fall sogar das ganze Stück immer in Dauerschleife wiederholt.
Ne? Richtig, genau. Ich finde es zum Beispiel auch total hilfreich, mal von hinten anzufangen bei einem Stück. Also, dass man sich kleine Bausteine nimmt und aber der letzte Takt ist quasi der erste Takt. So, und einfach auch mal anders denken. Was zum Beispiel auch noch ein Thema ist, ist, wie wir üben, was die Haltung angeht. So, also habe ich bei mir selbst auch erfahren, manchmal ist man ja irgendwie, weiß ich nicht, einfach körperlich vielleicht ein bisschen schlapp oder sowas und dann hängt man da wie so ein, wie sagt man, nasser Sack, oder?
Ich glaub, so sagt man
das
so?
Ja, ich weiß es gerade nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das nennen könnte.
Wir wollen ja jugendfrei bleiben hier.
Ja, genau. So, also auf die Haltung auch achten. Wie stehe ich da? Wie sitze ich da? Finde es total hilfreich, im Überraum oder im Überzimmer halt einen Spiegel zu haben.
Mhm.
Oder noch besser, sich auch da wieder mit dem Handy aufzunehmen, weil dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. So, zum einen siehst du dich selbst, wie du beim Spielen aussiehst und du hörst dich. So, und ich glaube, das ist total gut, weil ich meine, jedes Instrument hat irgendeine körperliche Eigenschaft, die auf jeden Fall ergonomisch jetzt nicht besonders toll ist. Ich weiß gar nicht, welches Instrument das gesündeste ist.
Boah, ist eine gute Frage.
Also Trompete und Geige ist es auf jeden Fall nicht.
Querflöte auch nicht?
Nee. Das könnt, wenn das jemand von euch weiß,
ja,
sagt uns gerne mal Bescheid.
Gerne mal Bezug nehmen, auf jeden Fall. Ja. Ja, bin ich auch überfragt, auf jeden Fall, weiß ich auch nicht.
Ja. Aber zum Beispiel einfach auf die Haltung achten.
Mhm.
So, und dadurch wird sich auch wieder einiges verbessern.
Absolut. Bist du so ein Typ, der so Dehnübungen macht vor dem Spielen, während dem Spielen, also wirklich bewusst so Ausgleichsübungen einbaut?
Ich hatte mal so ein bisschen mit meinem rechten Arm bzw. mit meiner rechten Schulter Probleme. Mhm. Und habe dann auch beim Spielen hatte ich das Gefühl, dass die Motorik einfach nicht mehr so super gut funktioniert und hatte dann eine Zeit lang vorm Spielen immer so Armkreisen gemacht und Schulterkreisen, um einfach so ein bisschen Mobilität reinzubekommen. Mache ich jetzt aber auch nicht mehr immer, aber hin und wieder mal. So.
Mhm.
Und auch nicht erst dann, wenn es weh tut, sondern auch schon davor.
Mhm.
Aber ich habe ja jetzt keine Stretching-Routine oder sowas.
Naja.
So.
Da gibt es auf jeden Fall ein paar spannende Bücher, die man auch verlinken kann an der Stelle, glaube ich.
Ja.
Hier Claudia Spahn hat da ganz viel dazu gemacht. Da gibt es ein sehr schönes Buch, wo so Körperübungen für alle Instrumente mal aufgeschrieben worden sind.
Ach, echt?
Aha.
Super.
Und da wird wirklich so sehr detailliert aufgeschrieben, hier, weiß ich nicht, Geigerinnen, Geiger können die Aufwärmübungen machen, so ein paar Mobilisationsübungen für währenddessen. Das ist eigentlich sehr cool, das kann man gerne mal verlinken an der Stelle, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, irgendwie mit einer gesunden Haltung zu üben, vor allem, wenn man lange und viel übt. Es ist ja ein Marathon auf jeden Fall, wir haben im besten Fall ja eine lebenslange Karriere vor uns, nicht wie die Sportler und müssen aus Kraftgründen aufhören mit Ende 30, sondern im besten Fall Bobby Schuh, haben wir vorher gesagt, eine 84.
Ja.
Spielt immer noch
tierisch. Unfassbar.
Also, ja. Da gilt es fit zu bleiben auf jeden Fall.
Er trifft sich jeden Freitag mit seinen Kumpels und dann spielen die einfach Standards zusammen oder irgendwelche Stücke. So, aber jeden Freitag, der hat so einen Raum, so ist sein Studio quasi, wo Schlagzeug drin steht, Klavier, dann kommt der Kontrabassist und er und ein Saxophonist. Und dann jammen die einfach jeden Freitag. Wahnsinn, es hat so motiviert, es war so toll zu sehen, mit 84 immer noch Freude.
Ja.
So, es ist, ja, hat übergeschwappt.
Ja, glaube ich, das ist geil. Das ist eigentlich, also zusammenüben, man macht das eigentlich viel zu selten, ne?
Voll, ey, das ist, ich hatte in Corona-Zeiten, habe ich mich mit Christian Mehler, auch ein Trompeter, haben wir uns gefühlt jeden Tag getroffen oder alle zwei Tage, aber wir haben uns sowieso oft gesehen, weil wir auch viel zusammen gemacht haben in der Zeit. Und wir haben zusammen Übe-Ideen gehabt und Übe-Pläne und haben uns Ziele gesetzt zusammen. Und das war so toll, zusammen zu üben, weil man das Gefühl hatte, man sitzt nicht alleine im Boot. Plus, man hatte immer auch Pausen, weil wenn er gespielt hat, habe ich nicht gespielt. Wenn ich gespielt habe, hat er nicht gespielt.
Mhm.
Und so war man natürlich irgendwie auch fit, ne? Und das motiviert auch einfach. So, wenn man einfach zusammen, Musik ist ja was Soziales.
Voll.
Weißt du, so, du übst ja nicht dein Instrument, um alleine der Proberaum-Hero zu sein, der nur alleine spielt, sondern du willst ja mit Menschen zusammenspielen. Es ist ja was Soziales irgendwie. Und ich glaube, wenn man da jemanden gefunden hat, mit dem man auf einer Wellenlänge ist oder der am besten sogar noch besser ist, von dem man sich dann Dinge abschauen kann und dann, wo man sagen kann, hey, das finde ich cool, so da möchte ich auch hin, ich glaube, das ist, steigert wieder diese innere Motivation, dran zu bleiben.
Ja.
So ein Schneeballeffekt, weißt du? Das eine Positive entwickelt sich zum nächsten.
Irgendwie. Voll, ja. Ja, das ist schön. Das ist auf jeden Fall, sollte man öfter tun. Ich glaube, wir haben schon richtig viele Tipps gegeben. Ich habe noch einen auf meinem Zettelchen hier stehen, den ich wichtig fand. Ein typischer Fehler, den ich auch manchmal noch mache. Langsam spielen, aber nicht schnell die Bewegung ausführen.
Mhm.
Ich glaube, das ist echt, wenn man, also langsam spielen ist sowieso super Tipp, sich die Sachen langsam und richtig erarbeiten. Aber darauf achten, dass die Binnenbewegung von den Fingern, von den Muskeln, die man zum Spielen braucht, trotzdem einfach schnell ist. Dass man nicht, man sagt beim Trompete oft dann so schmieren, dass es so ausfasert. So. Das ist, glaube ich, wirklich eine Fehlerquelle, die man sehr leicht ausmerzen kann, indem man darauf achtet, wirklich fest. Ich weiß gar nicht, wo es mal stand, in irgendeiner Trompetenschule, bang the valves down.
Ja, ja.
Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Das fand ich schön. Feste drücken.
Ja, fest und schnell.
Fest und schnell, genau.
Ja.
Hast du noch einen guten Tipp?
Ich glaube, es waren jetzt schon einige so. Da kann man ja auch notfalls nochmal einen zweiten Teil von machen.
So, kann man,
ich glaube, es ist auch wie immer, ne? Man lernt ja nie aus und was man jetzt sagt, man hat das ultimative Üben gefunden, weiß ich nicht, glaube ich irgendwie nicht. Ist ja auch gut so, man bleibt ja immer dran, man entwickelt sich immer wieder neu, man kriegt neue Ideen und so wie ihr hoffentlich jetzt hier Dinge aufschnappen könnt und sagt, das wollen wir in unser Üben jetzt mal integrieren, so geht es hoffentlich jedem. Ne? Dass immer, jeder hat seine eigene Art, mit Dingen umzugehen und da zu lernen. Und wenn man das weitergibt, dann entstehen, glaube ich, automatisch neue Gedankenprozesse und Herangehensweisen. Es ist ein Fass ohne Boden.
Voll, ja. Man lernt nie aus und immer dazu auch auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ganz schön. Ne?
Also, absolut. Ja.
Also wenn ihr noch Tipps habt, schreibt uns wieder gerne. Wir nehmen das gern auf. Ich versuche mal alle Tipps zu sammeln irgendwo in einem Ort und schreibe das mal in die Shownotes rein. Vielleicht ist es ganz gut, so wie so ein kleines Lexikon zu haben,
ja,
von all den Punkten, die wir hier zusammengetragen haben, die von euch kommen. Dann hat man so einen zentralen Anlaufpunkt für neue Übeinspirationen, für Ideen, die einem vielleicht helfen, wenn man nicht genau weiß, wie man an was herangehen soll, wie man irgendwie ins Üben reinkommt. Das ist vielleicht ganz cool, ne?
Voll, ja. Eine gute Idee.
Voll. Marvin, es hat wie immer Spaß gemacht. Das war sehr schön.
Fand ich auch.
Dann hören wir uns in 4 Wochen wieder.
Yes, Patrick.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Gerne wieder in Präsenz. Das hat Spaß gemacht.
Ja, voll. Das können wir öfter machen.
Ja. Euch allen viel Spaß beim Üben.
Yes, genießt es. Und genießt aber auch das Wetter.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.